knapp und klimafreundlich. Das ist er, der Klima-Quickie, der Podcast zum Alpenklimagipfel 2025. Im wohl höchsten Podcast-Studio der Alpen, würde ich sagen. Wir sind auf der Tiroler Zugspitz-Arena, im dortigen Museum, ein ganzes Museum für uns alleine, das ist herrlich, haben hier unser Podcast-Studio aufgebaut und machen hier einen Klimaquickie. Das bedeutet, 15 Minuten plaudere ich mit hochkarätigen Gästen, mit schlauen und vor allem aktiven Köpfen rund ums Thema Klimawandel. Und meine heutige Gästin ist, sie grinst schon, kann sich vor Verschauen gar nicht mehr retten. Die ist so begeistert, weil wir haben hier, kann ich euch sagen, einen Ausblick, der ist atemberaubend.
Einmalig.
Einmalig, sagt sie. Kathleen Berger ist bei mir. Sie kennt sich aus mit internationaler Politik, mit digitaler Transformation, nachhaltiger Governance. Jetzt habe ich lauter spärliche Begriffe rausgeschmissen, aber liebe Kathleen, du wirst uns jetzt zum einen gleich erklären, was es mit diesen Begriffen auf sich hat, weil das ist dein täglich Brot. Und weil wir gerade vom Ausblick gesprochen haben, liebe Zuhörenden, wir winken jetzt auch in die Kamera. Wer diesen Ausblick und die Kathleen sehen möchte, darf gern auf den YouTube-Kanal der Promedia-Agentur gehen und uns da zuschauen, wie wir miteinander plaudern. Kathleen, ich beginne jede Podcast-Folge. So habe ich es auch mit deinem Vorgänger, mit dem Herrn Karl-Heinz Wex von der Pflanze Group gemacht, mit einem Gedankenexperiment. Die große Frage, was wäre, wenn? Und ja, was wäre, wenn? Wer hätte mit dem Klimawandel natürlich so einiges angestellt. Dich frage ich jetzt direkt, was wäre, wenn alle Nachhaltigkeitsstrategien weltweit plötzlich gelöscht werden? Und also total, ohne Kompromisse gelöscht, und du müsstest eine neue globale Roadmap sozusagen erstellen, ein neues Nachhaltigkeitskonzept erstellen. Was stünde für die ganze Welt, ja? Was stünde da auf Seite 1 von deiner neuen Roadmap?
Erstmal danke, dass ich dabei sein darf, und sorry an alle, die zuschauen, weil ich die ganze Zeit nach draußen gucke, statt in die Kamera.
Mich anschauen, das ist wichtig, wir plaudern miteinander.
Wir plaudern, ja.
Ist Kamera ist wurscht.
Der Disclaimer, bevor was auf der Seite steht für die Welt, ich glaube, das maße ich mir nicht an, aber was auf jeden Fall draufstehen würde, Seite 1, die Klimakrise ist jetzt. Und wir müssen handeln, statt reden oder Papier vollschreiben, was wir alles in der Theorie machen müssen. Also ich glaube, wir sind nicht mehr an dem Punkt, wo wir es leisten können, der Klimawissenschaft nicht zuzuhören. Es geht ja nicht um nur den Lebensraum von Pflanzen und Tieren, sondern tatsächlich um unseren eigenen. Und gerade vor der Kulisse, also das ist nicht so viele Jahre weg, dass da kein Schnee mehr liegt und dass sich das komplett verändert und damit auch unser Lebensraum auf eine Art und Weise, den man wirklich sich, glaube ich, noch nicht vorstellen möchte, der aber sehr gravierend ist. Insofern, was steht auf der Seite? Handeln statt reden und heute. Und ich glaube, die Einladung oder das, was ich mir hoffe, dass wir jetzt gerade drüber sprechen müssen, ist wirklich so ein, nur weil wir es bisher immer so gemacht haben, heißt es ja nicht, dass es immer so sein muss. Sich einfach frei davon zu machen und zu überlegen, wie sieht denn die Welt aus, die ich gerne hätte mit dem, was wir heute haben. Und ich glaube, es, also mir zumindest hilft es, wenn ich sage, okay, ich würde gerne in einer Welt leben, in der es keine Luftverschmutzung gibt. Ich würde gerne in einer Welt leben, wo ich gesund leben kann, ohne dass ich mir Gedanken darüber machen muss, ob ich, wenn ich im Sommer wandern gehe, vor Hitze tot umfalle. Das macht es leichter, darüber nachzudenken, was sind denn die, im Englischen würde ich sagen, Incentives, die es braucht und die wir vielleicht noch viel stärker auch politisch ausrollen müssen, um einen Unterschied zu machen.
Du hast jetzt von Visionen gesprochen und ja, dafür sind wir hier. Das ist Sinn und Zweck von diesem Podcast, von dem Klima-Quickie, dass wir in 15 Minuten unsere Visionen und die Möglichkeiten, die wir haben, miteinander teilen und mit großem Hoffnungsschimmer vor allem wieder aussteigen aus dem Ganzen. Und du grinst schon so nett. Es ist wahnsinnig, also das ist eine wahnsinnig sympathische Art, das ist total schön, weil das gibt mir persönlich auch sehr viel Hoffnung. Und weil du auch sagst, Klimakrise ist jetzt.
Ja.
Ja. Was ist denn jetzt? Machen wir mal kurz den Status quo.
Der Status quo ist, dass wir aktuell als Weltbevölkerung auf einem Weg sind von einer globalen Erwärmung von 4 Grad. Und gerade hier im Alpenraum sind wir schon, glaube ich, bei fast 3 Grad, aber auch für Europa insgesamt sind wir bei über 2 Grad. Und es gibt das Pariser Klimaabkommen von 1,5 Grad aus Gründen, weil quasi Kipppunkte, wie sagt man im Deutschen, ne?
Kipppunkte?
Kipppunkte sagt man im Deutschen, ja, okay.
Was wäre das Englische?
Trigger Points.
Die Trigger Points, ja. Die Auslöser.
Die Auslöser. Ja? Quasi überschritten werden, wenn über die 1,5 drüber gegangen wird. Und das heißt, wir in Europa haben bestimmte Kipppunkte nicht nur schon erreicht, sondern überschritten. Mhm. Und das macht es für uns unglaublich schwer, überhaupt an einen Punkt zu kommen, wo das Klima in ein Gleichgewicht gebracht werden kann. Und insofern ist es kein, wir planen für die Zukunft und denkt doch daran, wenn ihr Kinder habt oder eure Enkelkinder, sondern es betrifft uns heute. Und das ist der Status quo, dass wir wirklich schon die Veränderung, und ob das jetzt letzte Woche gerade der Gletscherabrutsch in der Schweiz, ne, ein ganzes Dorf verschüttet wurde, das sind ja keine Jahrhundert- oder alle Jubeljahre-Fälle mehr, sondern das sind Dinge, die jedes Jahr passieren, immer wieder passieren, immer häufiger passieren werden. Und das macht extrem viel mit uns als Menschen, aber natürlich auch für unser soziales und politisches System. Weil wo gehen dann die Menschen hin, wenn es keine sicheren Räume mehr gibt?
Mhm. Ja, das ist die große Frage. Soziales, politisches System, ich hake jetzt kurz bei dir zum Thema Politik ein. Was braucht denn die globale, nennen wir es jetzt einfach einmal Nachhaltigkeitspolitik? Was braucht denn die? Braucht die Systemwandel in Form von Entscheidungsträgern, die Entscheidungsträger und Trägerinnen, die einfach einmal ein bisschen open-minded sind und ein bisschen mehr in die Zukunft blicken? Weil es ist ja dein täglich Brot bei der Bertelsmann Stiftung unter anderem, dass du denen sozusagen den Ausblick schaffst und ein bisschen gutes Gewissen spielst, oder?
Das ist zumindest der Versuch, das zu tun. Was braucht es? Auf jeden Fall braucht es mehr Zukunftsoffenheit. Ich glaube, was im politischen System, zumindest in demokratischen Systemen momentan der Fall ist, dass viel kurzfristige Politik gemacht wird. Und das heißt viel Klientel, viel Lobby, vieles, was die nächste Wahl gewinnt, rückt in den Vordergrund und wird zur Priorität. Und die Klimakrise war halt oft etwas, was man eben nicht in 4 Jahren gelöst kriegt oder in 5 Jahren, je nach Wahlsystem, und deshalb nicht zur Priorität macht. Das funktioniert nicht, solange es nicht hoch auf der Agenda bleibt und nicht priorisiert wird, können wir auch keine Wahlen mehr ausführen. Also ganz ehrlich, wenn wir nur uns von Katastrophe zu Katastrophe hangeln und es letzten Endes auch nicht bezahlen können, macht das ja auch was mit politischen Systemen. Und vielleicht, um nochmal so einen Spin zu machen, womit ich mich sehr viel beschäftige, ich habe in den letzten 3 Jahren sehr intensiv zu Desinformation gearbeitet und was in unserem Informations- und Nachrichtensystem eigentlich gerade alles los ist. Und man muss halt auch sagen, ja, Klimawissenschaft, der Konsens ist eindeutig. Wir sind in einer Krise, es passiert extrem viel. Aber es gibt sehr viele Lobbyinteressen, inklusive von autokratischen und antidemokratischen Kräften. Wir schauen nach Russland, Abhängigkeit von Gas. Man kann auch nach Saudi-Arabien mit Abhängigkeiten von Öl schauen. Und natürlich auch einfach die Wirtschaftsinteressen darin, weiter Geld damit zu machen, mit fossilen Energien. Und wir haben wirklich einen Push und eine Intensität an Desinformation gesehen und auch an Diskreditierung von KlimawissenschaftlerInnen und AktivistInnen, die enorm zugenommen hat. Und das liegt daran, dass die Transformationen, die wir brauchen und dieser Konsens, den wir als Gesellschaft brauchen, natürlich auch Geld kosten wird. Und natürlich diejenigen, die jetzt gerade sehr viel Macht und sehr viel Profit einfahren, andere Profite brauchen. Und politische Entscheider sind so ein bisschen in dieser Zwicklage, wo sie ihre Lobby und diejenigen, die sie letzten Endes auch wählen, unterstützen, bestimmte Politiken umsetzen, nicht immer glücklich machen werden, wenn sie die richtigen Entscheidungen fürs Klima treffen. Und das ist ein schwieriger Diskurs. Und das, ich weiß, das klingt total abstrakt, aber es ist tatsächlich ein darüber, worüber die Welt redet, worüber die Medien reden, das ist das, worüber Politik gemacht wird. Und wenn die kritischen Stimmen oder diejenigen, die sagen, Klimawandel jetzt höchste Priorität, trotz Krieg in der Ukraine, trotz Hungerkrise in Gaza, trotz all dem, was im transatlantischen Verhältnis passiert, es ist leichter, auf andere Dinge zu schauen und die Fahne hochzuhalten und zu sagen, der Diskurs wird hier wirklich gerade verseucht aufgrund von Profitinteressen. Das ist was wir im Alltag tun.
Also es wird weggeschaut?
Es wird versucht, davon abzulenken.
Okay. Womit wird abgelenkt?
Das Klassische, was man ja kennt, wenn man von Klimadesinformation spricht, ist so der Klimawandelleugnung. Passiert nichts, das heißt gar nicht so schlimm, ist nicht menschengemacht.
Das ist jetzt ein Extrem, ja.
Genau.
Ja.
Dieses Extrem wird so gut wie gar nicht mehr bedient, weil der Konsens in der Klimawissenschaft so verbreitet und so bekannt ist, dass es sich eigentlich nicht mehr lohnt, auf das Narrativ einzuzahlen. Was jetzt passiert ist, ich nicht, nicht so, nicht jetzt. Und dann hat man quasi technische Technologieunternehmen, die ja den Großteil unserer vermeintlich technischen Lösungen produzieren, die dann sagen, na, wir machen ja schon ganz, ganz viel. Wir sind ja schon die Besten, wenn es um die ganzen Umwelt- und Klimaziele geht. Wir halten alles ein. Und in letzten Berichten im letzten Jahr stand dann zum Beispiel drin, um den KI-Boom, der uns alle retten wird und die Klimakrise löst, wirklich auch zu steuern, wollen sie jetzt eigene Nuklearreaktoren bauen. Das heißt, man hat dann plötzlich Technologieunternehmen, die sagen, hier, wir investieren in die Entwicklung von Mini-Nuklearreaktoren, die sie dann auf ihren jeweiligen Geschäftsgrund, den was sie gekauft haben, aufstellen und selber betreiben. Da sollten wir als Gesellschaft mal fragen, wollen wir das? Weil es hat ja auch Sicherheitsgründe. Oder Microsoft pitcht zum Beispiel, die wollen Three Mile Island, das ist diese Nuklearregion in den USA, die aufgrund einer Teilschmelze vor ein paar Jahren geschlossen wurde. Die wollen sie jetzt wieder reaktivieren. Mhm. Wollen wir das wirklich? Also es hat ja noch andere Gründe. Es ist dann vielleicht CO2-arm, aber da sind ja noch andere Risikofaktoren, die mit betroffen sind, über die wir reden sollten. Mhm.
Du hast jetzt gerade auch das Thema KI angesprochen, ja. in diesem ganzen Kontext. KI, wir haben ja im Vorfeld ein bisschen miteinander geredet. KI wird ja von gewissen Entscheidungsträgerinnen und Trägern auch ein bisschen gehypt. Du sagst zu Unrecht. Mhm. Warum?
Weil es genau dieses wie nicht jetzt, weil es wird irgendwann die, es ist egal, was für eine Technologie ist, wir können es auch Magie nennen, irgendwann kommt so die Silver Bullet, die alles löst und wir müssen nicht mehr handeln. Das ist wirklich Augenwischerei und Sand in die Augen von allen streuen. Natürlich hat KI viel Potenzial, Dinge zu machen, aber sie wird die Klimakrise nicht lösen, weil die Klimakrise findet im Physischen statt, ja, nicht im Virtuellen. Und allein dafür ist es ein wie, nur weil ich mit einem Agenten darüber spreche, was ich machen kann, heißt es ja noch nicht, dass ich es umsetze. Oder nur weil ich einen digitalen Zwilling mit KI generiert habe, heißt es ja noch nicht, dass ich anders handle. Da braucht es halt wirklich politische Entscheidungen. Und ich befürchte so ein bisschen, dass wir uns in Abhängigkeiten und in Wunschdenken verlieren, wenn wir einfach nur sagen, ach naja, lass doch die großen Unternehmen machen. Mach doch jetzt die KI, als ob es auch die eine KI gibt. Das ist halt wirklich... Ich ersetze es gern mit Magie, weil es letzten Endes das gleiche Wunschdenken ist.
Also es wird sich ausgeruht auf einer KI?
Komplett.
Okay. Wie können wir das ändern?
Ehrlich drüber sprechen, was realistisch ist und was nicht. Und was denn tatsächlich, das meinte ich mit vorhin mit den Visionen, was ist denn die Welt, in der ich leben möchte? Wenn ich sagen möchte, ich möchte gern, ich komme aus Berlin, in einer Stadt wohnen, wo die Luftverschmutzung komplett reduziert ist, dann heißt es auch, keine Verbrenner mehr in der Stadt. Da wird mir die KI nicht beihelfen, sondern das ist eine Kaufentscheidung und letzten Endes auch eine Entscheidung der Regierung, ob sie fördern will, dass es einen Umstieg auf Fahrräder gibt, dass mehr elektrische Fahrzeuge gestaltet werden etc. Das ist aber auch natürlich eine Investition in den Ausbau erneuerbarer Energien, der zumindest für Deutschland gesprochen nicht so schnell vorangeht, wie unsere Klimaziele es vorgeben. Und in Deutschland gab es ja auch vor ein paar Jahren das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, dass wir verpflichtet sind, unsere Klimaziele einzuhalten, aufgrund der Generationengerechtigkeit. Das tut die Politik gerade nicht, weil es nicht priorisiert wird. Und das sind so Dinge, wo ich sage, da kann die KI mir überhaupt nichts bei helfen, sondern das sind schlichtweg Entscheidungen und wirklich, da muss das Geld reinfließen, letzten Endes.
Mhm. Es geht also um Prioritäten.
Sehr.
Und wir können aber auch alle im Kleinen handeln, oder? Also im frei nach dem Motto, every little move counts. Und deswegen frage ich meine Gäste am Ende einer jeden Podcast-Folge nach dem persönlichen kleinen Klimahack. Was machst denn du, liebe Kathleen, im Alltag, was du auch unseren Zuhörenden mitgeben kannst?
Ich glaube, es ist eine individuelle Entscheidung, wo man anfängt. Ich habe mit meiner Diät angefangen. Ich bin seit über 25 Jahren Vegetarierin, seit 5 Jahren vegan. Aber tatsächlich so Klimahack... Es geht darum, Gewohnheiten zu ändern. Mhm. Und etwas, was wir vorhin zu Hause in meinem Haushalt vor ein paar Jahren gemacht haben, dass wir einen Tag uns gesagt haben, wir sammeln jetzt alles zusammen, was in unserem Haushalt aus Plastik besteht. Einfach nur, um zu visualisieren, was ist eigentlich Plastik im Alltag. Und es ist faszinierend, was es mit einem macht. Und es hilft dabei, Kaufentscheidungen zum Beispiel anders zu treffen und zu sagen, okay, ich schmeiße das jetzt nicht weg, nur um es zu erneuern. Aber wenn es dann ausgedient hat, darüber nachzudenken, dass es nicht wieder Plastik ist, sind kleine Dinge, die einem dabei helfen, das jetzt, was ist und was immer schon war, in Frage zu stellen und vielleicht anders drüber nachzudenken.
Vielen lieben Dank, liebe Kathleen, für deine inspirierenden Visionen und dass du das alles mit uns geteilt hast. Das war Folge 2 von unserem Klimaquickie. 15 Minuten, kurz, kompakt und vor allem klimafreundlich. Das ist ja der Sinn und Zweck der Sache, warum wir hier sind. Und wir freuen uns auf die nächste Folge wieder mit neuen Visionen und neuen Einschätzungen und vielleicht sogar neuen Aha-Momenten. Danke dir, liebe Kathleen.
Vielen Dank.